lese uns den Predigttext Markus 6, 30 bis 44 nach der Schlachterübersetzung. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Der befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben immer gern diskutiert. In der Schule, in der Familie, an der Uni erst recht. Manche Lehrer sagen ja heute, viele Schüler inzwischen, die haben gar keine Lust mehr so am Meinungsstreit. Manche muss man geradezu zum Jagen tragen. Da muss man sich erst alle möglichen Dinge überlegen, bis mal eine Diskussion in Gang kommt. Das hat sicher auch mit dem Klima der Postmoderne zu tun, die so manchen Eifer gedämpft hat. Ja, wenn es sowieso keine feste Wahrheit mehr gibt, wofür soll man da noch mit Leidenschaft diskutieren? Natürlich, in Diskussionen können schon mal die Funken fliegen. Aber dabei haben wir eine Grundregel gelernt, leider nicht immer eingehalten. Und die Grundregel lautet, man muss Sache und Person voneinander strikt scheiden. Ja, man muss in der Sachfrage hart diskutieren können, harte Meinungskämpfe austragen können, ganz glasklar seine Meinung sagen und trotzdem den anderen respektieren, nicht böse sein, freundlich sein und hinterher wieder in Frieden auseinandergehen können. Es gibt dafür eine lateinische Formel, die heißt suaviter in modo, fortiter in re. Das heißt, behutsam, freundlich, rücksichtsvoll in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, aber fortiter in re, klar in der Sache. Auch in dieser Hinsicht ist der Jesus ein grandioses Vorbild. Der Jesus hat heftige Diskussionen geführt. Wenn Sie etwa an die Diskussion mit den Pharisäern denken über seine Gottessohnschaft in Johannes 8. Und der Herr Jesus ist immer ruhig geblieben, knallhart in der Sache. Die Pharisäer sind sehr polemisch geworden in Johannes 8, 41. Ne? Wenn sie dann gesagt haben, wir sind nicht unehelich geboren und quasi ihm unterstellt haben, er sei unehelich geboren im Rahmen dieser Debatte. Aber er hat sich nie auf diese Ebene gewissermaßen eingelassen. Und auch im Markus-Evangelium, wenn wir erstmal zu Kapitel 12 kommen, das liegt noch ein bisschen in der Ferne, dann werden wir auf spannende Streitgespräche stoßen. In Markus 12 zum Beispiel mit den Sadduzäern über die Möglichkeit der Auferstehung oder mit den Pharisäern über die Steuerfrage. Das wird uns alles in Markus 12 erwarten. Und auch unter den Schriftgelehrten gab es Leute, die den Herrn Jesus für seine Gesprächsführung bewundert haben. Etwa Markus 12, 28, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, also wie Jesus mit seinen Kollegen diskutiert hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen. Also der war auch beeindruckt. Die Klügeren, die merkten, wie filigran, wie genial Jesus oftmals die Argumentation seiner Gegner einfach auseinandernahm, wie er das pulverisierte, wie er die Wahrheit ganz klar hervortreten ließ. Oftmals, das ist interessant, oftmals auch gerade zur Freude des sogenannten normalen Volkes, das den Herrn meistens verstanden hat. Auch in diesem Diskussionskapitel Markus 12 steht dieser Satz in Vers 37, alles Volk hörte ihn gern. Die haben das genossen, wenn sie dem Herrn Jesus zuhören konnten. Da war immer was los. Und in diesen Diskussionen, das sehen wir immer wieder sehr klar, ist unser Herr dem Zeitgeist immer entschieden entgegengetreten. Er ist dem immer entgegengetreten, wenn Menschen zu einem falschen Denken und dann auch zu einem falschen Handeln verführt werden sollten. Und er hat die Verführer in der Sache knallhart gestellt. Er hat Ross und Reiter genannt. Denken wir etwa an diese Debatte mit den Schriftgelehrten in Lukas 11, wo er in Vers 52 sagt, Lukas 11, 52, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollen, habt ihr noch daran gehindert. Klare Ansage. Oder auch Markus im Markus-Evangelium, Markus 7, Vers 6 und 7, eine Debatte mit den Pharisäern, wo der Herr Jesus dann sich auseinandersetzt und ihnen zum Vorwurf macht, sie wären Heuchler. Markus 7, Vers 6. Er beantwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Zitat Ende. Also der Herr Jesus hat das klipp und klar benannt. Aber so entschieden Jesus dem Zeitgeist entgegentrat und den Verfechtern des Zeitgeistes Paroli bot, so viel Geduld und Langmut hatte er mit den Zeitgenossen insgesamt. Also dem Zeitgeist ist er energisch entgegengetreten, mit den Zeitgenossen hatte er viel Geduld. Und da genau liegt der Schlüssel zu unserem Predigttext heute Morgen, nämlich in Vers 34. Markus 6, der Text beginnt ja in Vers 30 und der Schlüssel, wir werden das gleich sehen, den ganzen Text ist Vers 34. Da steht nämlich, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Diese Leute, mit denen der Herr Jesus Erbarmen hat, für die er sich Zeit nimmt, obwohl er selber schon kräftemäßig ziemlich fertig ist und die Jünger auch, wir werden das gleich sehen. Die waren in ihrer Mehrheit ziemlich oberflächlich. Und Jesus wusste das natürlich. In der Parallelstelle dazu, in Johannes 6, Vers 2, da steht, es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also das wollten sie weitersehen. Und wir werden später noch mehr von ihrer Oberflächlichkeit mitbekommen. Jesus wusste das schon. Und in dieser Situation kommt noch dazu, dass sowohl die Jünger als auch Jesus gern mal ein paar Minuten verschnaufen wollten, weil sie einfach lange Zeit eine harte Arbeit hinter sich hatten. Und trotzdem zieht der Herr sich von diesen Volksmengen nicht zurück. Im Lukas-Evangelium wird die Szene auch beschrieben. Und in Lukas heißt es ausdrücklich, Lukas 9, Vers 11, er hieß sie willkommen. Das heißt, er hat nicht nur gesagt, ja okay, nehme ich mir nochmal die Zeit. Er hieß sie willkommen. Er nahm sie auf. Und warum? Die Begründung steht hier. Weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Das war die Haltung des Herrn Jesus. Und diese Haltung zeigt er nicht nur hier in unserer Situation, sondern einige Wochen vorher, als er die Jünger aussendet und sie 2 zu 2 losschickt, um seine Rettungsbotschaft nun vor allem in Israel zunächst zu verbreiten. Da lesen wir genau die gleiche Beobachtung. Matthäus 9, Vers 36. Warum schickt der Herr Jesus die Jünger aus? Als er aber, Matthäus 9, Vers 36, die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Genau der gleiche Befund. Ihr Lieben, mit welchen Augen sehen wir unsere Zeitgenossen? Mit welchen Augen sehen wir unsere Zeitgenossen, auch diejenigen, von denen wir vermuten, dass sie ziemlich oberflächlich sind in ihrem Lebenszugang? Was bewegte Jesus zu diesem Blick des Erbarmens? Was brachte ihn zu diesem aufrichtigen Mitleid? Was war sein Motiv? Weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. So sieht der Herr Jesus die Menschen. Man könnte sagen, das verlorene Schaf, das ist für Jesus eine, wenn man es ein bisschen wissenschaftlich formulieren will, eine anthropologische Basiskategorie. So sieht er uns. Verlorenes Schaf, das bist du, Mensch. Und was ist das Kennzeichen des Schafes? Auf sich allein gestellt ist ein Schaf hilflos, orientierungslos, nicht überlebensfähig, nicht fähig, sich selbst zu versorgen, letztlich dem Tod geweiht. Und umso schlimmer war, dass diejenigen, die sich anmaßten, Hirten zu sein, diese Schafe im Stich ließen. Brutal. Das ist ein durchgängiges Thema schon im Alten Testament. Das Volk Gottes ist wie eine Herde von Schafen und sie brauchen Hirten. Und als Mose sich daran macht, einen Nachfolger vorzubereiten, war die Begründung, 4. Mose 27, 17, die Herde braucht Hirten. Und wir haben das gehört in Hesekiel 34, wie der Herr sein Volk Israel sieht. Sie haben sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und darum sind sie allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und es ist niemand da, der nach ihnen fragt. Das ist das Problem. Also es ist das Doppelproblem. Einmal der Schafscharakter der Menschen und dann die falschen Hirten. Und auch in unserem Abschnitt unmittelbar vorher, Sie erinnern sich vielleicht noch an letzten Sonntag, König Herodes, das wäre auch ein König, der hätte ja auch eine Art Hirte im weitesten Sinne sein sollen. Jemand, der ein Gemeinwesen gut regiert. Und er war genau das Gegenteil. Und das war auch der Vorwurf von Jesus an die geistlichen Leiter der Juden. Er sagt, ihr solltet Hirten sein, ihr solltet Hilfshirten sein. Eure Hauptaufgabe ist es, die Menschen mit dem großen Hirten der Schafe, nämlich dem allmächtigen Gott, bekannt zu machen. Sie an diesen großen Hirten zu binden, sie immer wieder sozusagen in das schützende Gatter dieses großen Hirten hineinzubringen. Die Menschen fest beim Hirten von Psalm 23 zu verankern. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott ist der wahre Hirte. Und so zieht sich das auch durch die Psalmen etwa hindurch. Psalm 77, das ist nur ein Beispiel. Psalm 77, 21, dass Gott darum ringt. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Du führtest dein Volk wie eine Herde und benutztest dazu die Unterhirten Mose und Aaron. Psalm 77 oder Psalm 78, Vers 52. Und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste. Das ist ein Dauerthema im Alten Testament. Der Hirte und die Herde. Und der wahre Hirte ist Gott. Und die Unterhirten haben nichts anderes zu tun, als die Schafe fest an den Oberhirten zu binden. Und ihr bewirkt genau das Gegenteil, sagt Jesus, den geistlichen Führern. Ihr treibt die Schafe vom göttlichen Hirten weg. Und genau das geschieht bis heute. Und oftmals geschieht es auch bis heute, gerade im Namen einer vermeintlichen, offiziellen Kirche. Und denen würde Jesus auch sagen, ihr zerstört das Vertrauen zum guten Hirten, indem ihr behauptet, das Wort des guten Hirten, die Bibel, sei voller Fehler. Ihr treibt die Herde vom Hirten weg, wenn ihr Bibelkritik, eure Ideologie, ideologische Bibelkritik betreibt, im Namen der Kirche. Und ihr provoziert eine Verwechslung zwischen dem wahren Hirten und den falschen Hirten, wenn ihr lehrt, Allah sei auch der gute Hirte. Nein, er ist es nicht, er ist ein Wolf und manchmal nicht mal mehr im Schafspelz. Wir müssen, wenn wir so den Menschen als Schaf sehen, in den Augen Jesu, wissen, das ist nicht das einzige Bild, mit dem der Jesus uns beschreibt. Wenn das die einzige anthropologische Kategorie wäre, also das einzige Bild, mit dem die Bibel den Menschen einordnet, dann wären wir ja nur hilflose Opfer. Die armen Schäfchen, die für nichts Verantwortung tragen. Nein, die Bibel macht auch die andere Seite stark, die auch gilt. Wir sind verantwortlich und wir sind in unserer Verantwortung Rebellen gegen Gott und deswegen stehen wir unter seinem Gericht. Das stimmt auch, das stimmt genauso. Das dürfen wir nie ausblenden. Aber in dieser Situation, hier in unserem Predigttext, hier in Markus 6, da betont der Herr Jesus besonders diese Seite unseres Menschseins, unsere Erbärmlichkeit. Unsere Hilflosigkeit, unsere Unfähigkeit, unser Leben auf Dauer zu meistern. Unsere Unfähigkeit, mit den wirklichen Schlägen, die uns ereilen, in einer souveränen Weise fertig zu werden. Und dann vollbringt er dieses Wunder. Und dieses Wunder, was wir hier in diesen Versen von der Brotvermehrung sehen, das ist einzigartig. Das war auch für den Dienst des Herrn Jesus völlig neu. Das hat er bis dahin so nicht getan. Das war auch für die Jünger völlig neu. Und mit diesem Wunder verfolgt der Herr, das werden wir sehen, ein ganz klares Ziel. Er präsentiert sich als der gute Hirte. Das ist das Ziel, mit dem der Jesus dieses Wunder tut. Und wir können Psalm 23 direkt neben Markus 6 legen und werden sehen, wie sich das ergänzt, wie das genau zusammenpasst. Und deswegen ist das Thema unserer Predigt heute das Selbstporträt des guten Hirten. Also in diesem Wunder porträtiert sich der Jesus selbst als den guten Hirten. In diesem Wunder erfüllt der Herr Jesus das Versprechen von Hesekiel 34, wo Gott eben sagt in Vers 11, ich will mich nach meiner Herde selbst annehmen. Ich will selbst nach meinen Schafen suchen. Vers 15, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Und genau das zeigt der Jesus hier, dass er derjenige ist. Die Hirten haben versagt, aber jetzt nehme ich mich meiner Herde selbst an. Unser Predigttext, kann man sagen, ist eine neutestamentliche Version vom Psalm 23. Und haben Sie es gemerkt? Es ist kein Zufall, dass Markus in Vers 39 ausgerechnet das grüne Gras erwähnt. Also, er weidet mich auf einer grünen Aue. Und jetzt lesen Sie mal hier in Markus 6, Vers 39. Und er befahl ihnen, dass sich alle Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Das schreibt Markus, diese Beobachtung, nicht zufällig. Und wir können, liebe Gemeinde, für unseren Glauben in diesem Wunder zwei praktische Hilfen finden. Und möge Gott es geben, dass das deutlich wird. Wir können hier einmal sehen, wie Jesus unser guter Hirte ist, woran wir das merken und wie sich das auswirkt, dass Jesus unser guter Hirte ist, wenn wir seine Schafe sind. Und wir können zum anderen erkennen, was es bedeutet, dass wir Hilfshirten sein können für unsere Zeitgenossen. Hilfshirten im Auftrag Jesu für unsere Zeitgenossen. Und das beginnt erstmal damit, dass wir sie mit dem gleichen Blick ansehen, wie der Herr Jesus sie betrachtete. Nämlich als Schafe, die keinen Hirten haben. Und jetzt denken Sie mal an all die Begegnungen, die Sie in der letzten Woche hatten. An all die Begegnungen mit Menschen, von denen Sie zunächst mal voraussetzen müssen, dass sie nicht zu Jesus gehören. Mit welchen Augen haben wir diese Menschen angesehen? Dieses Wunder von der Brotvermehrung wird in den Evangelien stark betont. Außer der Auferstehung ist es das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien berichtet wird. Außer der Auferstehung, das einzige Wunder in allen vier Evangelien. Also Markus 6, Matthäus 14, Lukas 9 und Johannes 6. Dann gibt es ja nochmal zusätzlich die Speisung der 4000. Aber diese Speisung der 5000 in allen vier Evangelien. Und der Zeitpunkt, an dem Jesus dieses erste Brotwunder vollbringt, ist ebenfalls kritisch. Es ist die Schlussphase seines öffentlichen Dienstes in Galiläa. Ein letztes Mal kommen die großen Mengen dort im Norden zusammen. Er wird dann nochmal nach Tyrus und Sidon gehen, an die Küste und dann über Galiläa zurück und dann beginnt die Reise nach Jerusalem und dann geht es in die Passion hinein. Aber es ist einer der letzten großen Auftritte dort in Galiläa und für viele Menschen wahrscheinlich die letzte Chance, Jesus zu finden. Hier beendet Jesus quasi mit einer großen Schlusskundgebung seinen großen Dienst in Galiläa. Nochmal die große Bühne. Und da präsentiert er sich den Volksmengen als der gute Hirte. Aber nicht nur für die Außenstehenden, sondern auch für seine eigenen Leute. Und wir wollen das Porträt jetzt betrachten und fragen, worin zeigt sich, dass Jesus der gute Hirte ist? Und was tut der gute Hirte für seine Schafe? Vers 30, der Anfang dieses Textes, schlägt nochmal die Brücke zu dem Abschnitt zurück zu Kapitel 6, Vers 7 bis 13, als Jesus die Jünger aussendet. Wir erinnern uns, er hat sie in Zweierteams losgeschickt, er hat sie befähigt, Wunder zu tun, aber er hat sie vor allem beauftragt zu predigen. Und dadurch hat er seinen Dienst auch nochmal multipliziert und ausgebreitet über Galiläa. Und dadurch wird Herodes Antipas, auf Jesus aufmerksam. Er wird panisch an sein Verbrechen erinnert, dass er Johannes den Täufer ermordet hatte. Und dann kommt nochmal dieser Rückblick darauf, auf diese grausige Szene, in der Herodes Johannes den Täufer ermordet und was daraus folgt. Das waren die Verse 14 bis 29. Und Vers 30 nimmt dann die Aussendung der Jünger wieder auf. Die Jünger kommen zu Jesus zurück von ihrer Predigtreise, von ihrer Dienstreise. Und hier steht, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und Jesus schickt sie sofort auf die nächste Tour. Nein. Was steht hier in Vers 31 und 32? Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, also viele Leute, und sie hatten nicht mal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort, nämlich ans Ostufer. Sie gehen jetzt vom Westufer des Sees Genezareth mal wieder ans Ostufer, wo es etwas ruhiger war. Und das ist das Erste, was der gute Hirte seinen Schafen verschafft Ruhe. Also wenn Sie mitschreiben, das Erste, was der gute Hirte seinen Schafen verschafft, ist Ruhe. Jesus sorgt dafür, dass seine Leute mal wegkommen von den anderen Menschen, um die sie sich jetzt ständig gekümmert haben. Und wir wissen ja, wie schnell das geht. Das weiß jeder, der sich in einer Gemeinde engagiert. Wie schnell das in einem engagierten Dienst passieren kann, dass man einfach irgendwann mal fertig ist. Und wir können nicht pausenlos durchpowern, keiner von uns. Und unsere Mitstreiter und Mitarbeiter auch nicht, das müssen wir wissen. Sogar der Herr Jesus selbst brauchte physisch diese Ruhezeiten. Also so rein körperlich, weil er ja auch nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch war hier auf dieser Erde. Und wir erinnern uns dran zum Beispiel bei der Sturmstillung in Markus 4, 38, als der Herr Jesus dann endlich im Boot war, da ist er eingeschlafen sofort. Ne? Markus 4, Vers 38, nur noch mal zur Erinnerung. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Ruhe. Und diese Ruhe will er auch seinen Leuten verschaffen. Psalm 23, er weidet mich auf einer grünen Aue, er erquicket meine Seele. Er erquickt meine Seele und dazu gehört auch diese Ruhe. Aber was ist nun das Besondere an der Ruhe, die Jesus uns schenkt? Diese Ruhe, die ist gegründet in einer inneren Ruhe, die wir nur bei Jesus finden. Das ist das Geheimnis, dass die Ruhe, die Jesus gibt, gegründet ist noch in einer viel tieferen inneren Ruhe. Er erquicket meine Seele, sagt Psalm 23. Und der Herr Jesus hat diese innere Ruhe in Matthäus 11, Vers 29 beschrieben. Das ist eine ganz bekannte Stelle. Da heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben oder ich will euch Ruhe geben. Und dann steht in Vers 29, Matthäus 11, Vers 29 dieser Satz, nehmt auf mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also kommt zu Jesus, binde dich an ihn. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er erquicket meine Seele. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das Wort, was dort in Matthäus 11, 29 für Ruhe steht, ist dasselbe griechische Grundwort wie hier in unserem Text. Ruhe. Und wodurch schenkt Jesus diese innere Ruhe? Durch die Vergebung der Sünden. Er schenkt uns ein getröstetes Gewissen. Wir sind mühselig und beladen mit der Last dessen, was wir auf dem Kerbholz haben, weil wir dem heiligen Gott so oft nicht gedient, nicht gehorcht, ihn nicht geliebt und nicht geehrt haben. Und deswegen brauchen wir Vergebung unserer Schuld. Und die schenkt uns Jesus. Und dadurch bringt er unsere Seele zur Ruhe. Und diese innere Ruhe darf uns keiner rauben, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn du die Vergebung von Jesus hast, egal was in deinem Leben bis dahin gelaufen ist, dann darfst du dich darauf verlassen. Dann darfst du mit einem getrösteten Gewissen leben. Und dann darfst du den Herrn bitten, dass diese innere Ruhe, die er dir geschenkt hat wegen der Vergebung deiner Sünden, sich auch auswirkt als eine äußere Ruhe. Dass du zur Ruhe kommst. Und der Teufel will dich immer wieder daran erinnern. Der Teufel will dich daran erinnern und sagen, hey, war da nicht diese Geschichte vor 2 Jahren und jene vor 5 Jahren? Und erst vorgestern? Ah, was ist los mit deinem Herzen? Und dann beruft dich auf Jesus. Er will dir Ruhe geben. Das ist der gute Hirte. Allerdings, die äußere Ruhe, solange wir hier auf dieser Erde sind, die wird immer wieder gestört. Und das sehen auch die Jünger gleich in Vers 33. Und die Leute sahen sie wegfahren, nämlich vom Westufer zum Ostufer. Und viele erkannten ihn, nämlich Jesus. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort, nämlich am Ostufer, zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Von wegen Ruhe, ne? Die Jünger wollen zum ruhigeren Ostufer. Kaum hat sich das Boot in Bewegung gesetzt, merken es viele Leute. Gerade vom Westufer aus kann man den See Genezareth ziemlich gut überblicken. Und die ganzen Verhältnisse sind dort ja den Leuten vertraut, die da wohnen. Sie können sich in etwa ausrechnen, an welcher Stelle das Team von Jesus auf der anderen Seite an Land gehen könnte. Zu dem Zeitpunkt ist die Begeisterung zu Jesus, auch in der Öffentlichkeit, noch über Jesus noch sehr groß. Und dann steht ihr von allen Städten, also von allen möglichen Städten, heißt das, kamen sie dann zusammen. Wir müssen uns vorstellen, es gab in Galiläa gut 200 Städte und Dörfer in dieser Region, manche größer, manche kleiner. Und einige schaffen es sogar, hier sehen wir wieder Markus, das ist der Atem des Augenzeugen, das hat Petrus ihm erzählt. Einige schaffen es sogar, noch vor den Bootsfahrern an der Anlegestelle anzukommen. Das waren wahrscheinlich am ehesten die Leute aus der Region von Bethsaida, Julias, Hippos, Gergesa, das lag alles ziemlich in der Nähe. Und Jesus und seine Leute waren eben in Galiläa zu der Zeit die Attraktion. Das zog die Leute an, wo die waren, war immer was los. Da konnte man Sensationen erleben, man konnte vielleicht selber noch seine Schwiegermutter geheilt bekommen. Und es war immer was los. Und man weiß nicht genau, welche Anlegestelle das war. Einer, der die Geografie sehr gut kennt, der nimmt an, dass das in der Nähe der Einmündung des Wadi Samach gewesen ist, wo die Jünger dann an Land gegangen sind, also einige Kilometer südöstlich von Bethsaida. Und dann steigen sie aus, kaputt, wollen eigentlich Ruhe haben, sehen, dass die Leute da sind. Und als Jesus ausstieg, Vers 34, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus packt das Erbarmen, obwohl er die falschen Motive der Leute durchschaut. Das ist ja nicht so, dass da lauter Leute kommen, die sagen, Jesus, wir wollen dein Evangelium hören. Dann könnte man es ja noch verstehen, aber so ist es ja gerade nicht. Und obwohl er weiß, dass die Menschenmengen ihn ablehnen werden, er wird später über Bethsaida sagen, das können wir in Lukas 10, Vers 13, er wird später über Bethsaida sagen, und er weiß jetzt schon, dass er das dann sagen wird. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon, also bei den Heiden, die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, hätten sie längst Buße getan. Er kennt die Menschen. Und trotzdem, wie ist sein Erbarmen begründet? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und daran sehen wir etwas ganz Wichtiges. Jesu Erbarmen ist nicht begründet in deiner Liebenswürdigkeit, sondern in deiner Not. Jesus erbarmt sich über uns nicht, weil wir so rührende Typen wären und es so schön wäre, uns in den Arm zu schließen, sondern er erbarmt sich, weil er unsere Not sieht. Und er wendet sich dieser Not mit seiner ganzen Aufmerksamkeit zu. Ich erinnere nochmal, Lukas 9, Vers 11, er hieß sie willkommen. Jetzt geschieht Hesekiel 34. Und womit begegnet der gute Hirte dieser Not? Schauen Sie sich den letzten Teil von Vers 34 an. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Man kann übersetzen, und er fing an, sie ausführlich zu lehren. Das ist das Zweite, worum der gute Hirte sich kümmert und was er gibt. Erstens Ruhe. Und zweitens Wahrheit. Wahrheit. Und zwar ausführlich, gründlich. Er nimmt sich Zeit. Und damit bleibt der Herr Jesus seiner Linie treu, die er von Anfang an in Galiläa gefahren hat. Erinnern wir uns noch, Markus 1, 38, wo der Herr Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu predigen, um zu lehren, um die Botschaft zu verkünden, wie er ins Reich Gottes reinkommt. Und man kann sich vorstellen, emergente Gemeindeberater hätten dem Herrn jetzt mal so ins Ohr geflüstert, Jesus, ist das nicht ein bisschen zu verkopft? Die Leute rennen hier um den halben See herum und was machst du? Du hältst ihnen einen langen Vortrag. Die brauchen mehr Dialog. Die müssen ein bisschen Spiritualität erleben. Lass sie sich mal hier in den Sand setzen und den See mal ein bisschen rauschen und dann kann man schöne Geschichten erzählen. Und dann brauchen sie vor allem soziale Unterstützung. Die Leute kommen hier und alles, was sie von dir zu hören bekommen, ist eine Predigt und dann auch noch eine lange Predigt. Ausführlich, das steht hier wirklich wortwörtlich, also nicht nur so eine 10-Minuten-Ansprache. Verstehen wir, wie Jesus ansetzt. Und daran sehen wir, wie Jesus unsere Not diagnostiziert. Die größte Not der Schafe besteht nicht in irgendeinem sozialen Defizit oder einer spirituellen Erlebnissuche, sondern sie besteht in ihrer Orientierungslosigkeit. Sie wissen nicht mal, was ihnen fehlt. Und sie suchen deshalb an der falschen Stelle nach den falschen Dingen mit den falschen Methoden. Bis heute. Nur ein sehr krasses Beispiel aus der Welt des Fußballs von Kevin Prince Boateng. Also das ist nicht der, der gestern die rote Karte bekam, sondern dessen Bruder. Das andere ist der Jerome. Also hier der Kevin ist auch ein Fußballprofi. Und er war eine Zeit lang in England, hat dort mit seiner Karriere Probleme gehabt, weil er wenig Möglichkeiten bekam, aufgestellt zu werden. Und er hat es dann auf seine Weise versucht zu lösen. Und im Nachhinein sagt er Folgendes. Jetzt weiß ich, wie schlimm das war. 6 Tage die Woche in Nachtclubs trinken, fast ein Jahr lang. Ich war erst 20, da denkst du nicht, es könnte was schiefgehen. Du siehst, dass Geld reinkommt, den Vertrag hatte er ja. Und denkst, dann hole ich mir den Spaß eben woanders, wenn ich nicht spielen kann. Mädchen, Clubs, Freunde, falsche Freunde. Aber er sei total allein gewesen damals in London. Dann verließ ihn seine damalige Frau. Er habe versucht, so Kevin Prince Boateng, sein Glück zu kaufen. Zitat, ich konnte nicht Fußball spielen, also habe ich mir einen Lamborghini gekauft. Für eine Woche bist du dann glücklich. Und danach benutzt du ihn nicht mal mehr. Mal so einen Lamborghini gekauft und nach einer Woche steht er wieder in der Garage neben deinen drei anderen tollen Karren. Das ist unser Problem. Wir suchen an der falschen Stelle nach den falschen Dingen. Wir wissen nicht warum, aber wir finden keinen Frieden. Und liebe Gemeinde, daran hat sich bis heute nichts geändert. Die postmodernen Schafe in Deutschland sind genauso orientierungslos und seelisch ausgezehrt wie die antiken Schafe in der Region von Bethsaida. Das ist kein grundlegender Unterschied. Obwohl die Angebotspalette, aus der wir uns heute bedienen können, um unseren Lebenshunger zu stillen, ja noch viel breiter und noch viel bunter geworden ist. Stichwort Multioptionsgesellschaft. So viele Möglichkeiten. Auch wenn die meisten von uns, unterstelle ich jetzt mal, sich nicht mal kurz einen Lamborghini kaufen können. Aber wir haben immer noch genug andere Möglichkeiten. Multioptionsgesellschaft. Und die slowenische Philosophin Renata Salec hat das sehr gut auf den Punkt gebracht in einem Spiegel-Interview vor einiger Zeit. Nämlich, sie sagt, die moderne Freiheit ist zu einer Tyrannei der Wahl geworden. Und diese Multioptionalität präsentiert sich als ein unbegrenztes Glücksangebot. Nur die Sache hat einen Haken. Jeder muss durch seine richtigen Entscheidungen sein Glück selbst verwirklichen. Du musst eben das Richtige rauswählen. Und dadurch entsteht, sagt sie, ein neuer Druck. Zitat Salec, Glück ist zur Leistungsvorgabe verkommen. Die Welt ist voll mit Frauenzeitschriften, die uns vorschreiben, was uns glücklich macht. Voll mit Facebook-Statusmeldungen, die uns zeigen, wie viel andere aus ihrem Leben machen. Es gibt sogar Indexe, die angeblich erfassen, wie glücklich verschiedene Nationen sind. Du musst glücklich sein, lautet der gesellschaftliche Imperativ, also der Druck. Und wenn du es nicht bist, hast du versagt. Bist du glücklich? Ja, gut, hast du versagt. So viele Optionen. Und auf der Rennstrecke zum Glück müssen unsere Entscheidungen nicht nur richtig sein, sondern sie müssen auch schnell erfolgen, weil der aufgeputschte Markt ja ständig neue Reize produziert. Das heißt, wer nichts verpassen und vieles probieren will, muss häufig wechseln. Scheitern immer inbegriffen. Wie viele Reisen hast du eigentlich schon gemacht? Wie viele Erdteile hast du schon gesehen? Nun aber mal hopp, hopp, hopp. Bei TUI gibt es die nächsten Sonderangebote. Und am Ende des Interviews fragt der Spiegel dann, werden wir je wirklich frei sein? Und Professor Salec antwortet, nein. Wie sehen wir unsere Zeitgenossen an? Und Jesus hat Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wodurch ist dieser Druck denn gekommen? Dieser Druck zum Glücklichwerden, dieser Druck zum Konsum, das ist doch nur ein Symptom. Wissen Sie, was das herausragende Kennzeichen der Postmoderne ist? Natürlich wissen Sie das. Es gibt keine Wahrheit. Völlige Orientierungslosigkeit. Und wenn es nach den Gender-Indianern geht, sollen wir nicht mal mehr wissen, ob wir Männlein oder Weiblein sind. Nicht mal das dürfen wir mehr wissen. 60 verschiedene Geschlechter, angeblich veränderbar. Und schon in der Grundschule sollen die Jungs in Sexualkunde überlegen, ob sie überhaupt Jungs sind und ob sie überhaupt Jungs bleiben wollen. Und ob da nicht möglicherweise mal ein Coming-out in einer ganz anderen Geschlechtsform irgendwann angesagt wäre. Wäre doch schick. Vielfalt nennt man das. Überprüfen Sie die Lehrpläne Ihrer Kinder und Enkel, kann ich nur sagen. Aber wenn es keine objektive Wahrheit über mein Leben gibt, geschweige denn einen höheren Sinn meiner Existenz, ja, dann geht's ja bei meinen Entscheidungen auch nicht mehr um richtig und falsch, um gut und böse, sondern worum geht's da nur noch? Es geht nur noch um die eine Frage, was tut mir gut? Was bringt es mir? Wie fühle ich mich dabei? Was stillt meine Bedürfnisse? Wie kann ich möglichst viel mitnehmen? Und so wird aus einem moralisch verantwortlichen Entscheider der von seinen Bedürfnissen getriebene Konsument. Das ist unsere Situation. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Keine Wahrheit. Aber der gute Hirte bietet den Schafen Wahrheit. Das ist genau die Antwort auf die Postmoderne. Wahrheit. Aktueller geht's nicht. Als dieser Vers 34. Und er fing an, sie ausführlich zu lehren. Wahrheit. Psalm 23. Er führet mich auf rechter Straße, also auf der richtigen Straße, auf der objektiv wahren Straße, um seines Namens willen. Er, der gute Hirte, führet mich auf richtiger Straße. Wahrheit. Wohl dir, wenn du von diesem Hirten geführt wirst. Wohl dir, wenn du wissen darfst, woher komme ich, wozu lebe ich. Das Einzige, was uns aus der Tyrannei, der Multioptionalität und Beliebigkeit befreien kann, ist Wahrheit. Und er fing an, sie ausführlich zu lehren. Und später hat Jesus dann zur Leitung seiner Gemeinden ja Unterhirten quasi eingesetzt. Sie wissen, das Wort Pastor bedeutet übersetzt eigentlich Hirte. Und was ist die wichtigste Aufgabe der Hirten? Wahrheit weiterzugeben. In Epheser 4, Vers 11 sagt Paulus, er hat sie eingesetzt, einige als Hirten und Lehrer. Das gehört zusammen. Als Hirten und Lehrer. Sie sind Hirten als Lehrer, damit die Heiligen, also die Mitchristen, zugerüstet werden zum Dienst. Wahrheit. Als Hirten und Lehrer. Ruhe ist das Erste, was der Hirte uns gibt. Und zweitens Wahrheit. Und darüber ist es spät geworden. Vers 35. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Also nach jüdischer Berechnung endet der Tag ja 18 Uhr. Folglich wird jetzt so spät Nachmittag sein. Nach unserer Berechnung spät Nachmittag. Und jetzt sagen die Jünger, na, hat Jesus doch nun seine Verantwortung für diese Leute wahrlich ausreichend wahrgenommen. Jetzt können die auch wohl mal für sich selbst sorgen. Und die Jünger denken hier sehr nüchtern, entlasse sie also in die umliegenden Höfe und Dörfer, also Bethsaida, Gergesa, Hippos, war genug in der Nähe. Die Shops hatten wahrscheinlich auch noch geöffnet. Das wäre auch zumutbar gewesen. Kein Problem. Aber Jesus überrascht seine Jünger mit einem anderen Plan, Vers 37. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und das ihr ist von der Grammatik her besonders betont. Also ihr sollt ihnen zu essen geben. Also, aber Jesus, jetzt reicht's mit der Fürsorge, ja? Außerdem ist es doch völlig unrealistisch. Was sollen wir denn machen? Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Wie stellst du dir das vor? Man weiß nicht genau, ob da so ein leiser Ton Sarkasmus mitschwingt. 200 Denare, müssen wir uns vorstellen, sind 200 Tagelöhne. 200 Tagelöhne, so viel werden die wahrscheinlich gar nicht im Beutel mit dabei gehabt haben. 200 Denare für wie viele hungrige Menschen? 5000 plus X. Nämlich in Matthäus 14, 21 steht zusätzlich Frauen und Kinder. Also sagen wir mal 5000, in etwa so viele Frauen dabei, 10.000. Wenn jeder noch zwei Kinder hatte, 20.000. Also das wird eine ziemliche Menge gewesen sein. So, und 200 Denare. Warum macht Jesus das, werden die sich gesagt haben. Die Leute waren noch nicht kurz vor dem Verhungern. Die haben es ja um den See hier rum geschafft. Die hätten es auch noch nach Hause geschafft. Sie hätten in Bethsaida sich was holen können. In Johannes 6 steht, dass Jesus das einerseits macht, um den Glauben der Jünger zu prüfen. Aber er macht es nicht nur deswegen, sondern wir sehen hier, er macht es vor allem, weil das zum Porträt des guten Hirten gehört, was Jesus jetzt tut. Der gute Hirte kümmert sich nämlich nicht nur um Ruhe, nicht nur um Wahrheit, sondern er kümmert sich drittens um leibliche Versorgung. Das ist das Dritte. Der gute Hirte kümmert sich um leibliche Versorgung. Der Herr ist mein Hirte. Er führet mich zum frischen Wasser, Psalm 23. Du bereitest vor mir einen gedeckten Tisch, Psalm 23. Leibliche Versorgung. Auch um unsere leibliche Versorgung kümmert sich der gute Hirte. Wir werden später das Vaterunser beten und da sollen und dürfen wir beten um das tägliche Brot. Er kümmert sich drum. Und im selben Kapitel, in dem der Herr Jesus das Vaterunser lehrt, Matthäus 6, sagt er in Vers 25, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Ich kümmere mich drum. Ich lasse euch nicht im Stich. Und zu dieser leiblichen Versorgung gehört auch Hilfe in Krankheitsnot. Aus Matthäus 14 wissen wir, dass er bei der Gelegenheit auch noch Kranke geheilt hat. Und zu dieser leiblichen Versorgung gehört auch die Versorgung mit Finanzmitteln. Ein Dach über dem Kopf, Gemeinderäume. Und der Hirte sagt, auch dafür bin ich zuständig. Auch das gehört zu meinem Rundum-Paket. Dass wir als Gemeinde an den richtigen Ort ziehen können. Auch darauf achtet der gute Hirte. Das sehen wir hier. Und schauen Sie mal, es ist spannend, wie Jesus diese Massenspeisung jetzt organisiert und orchestriert. Er hätte es ja machen können wie mit dem Manna in der Wüste bei Israel. Er hätte einfach mit einer übernatürlichen Aktion plötzlich das Brot herbeirufen können. Manna am See Genezareth. Er hätte die Jünger nicht gebraucht dafür. Der Herr Jesus war ja völlig eigenständig und souverän. Der Herr Jesus braucht uns nicht, verstehen wir das? Er braucht weder unsere Arbeitskraft, noch unsere Zeit, noch unsere Kollekten, noch unsere Daueraufträge, noch unsere Logistik, noch unsere Expertise, noch unsere Bildung, noch unser Engagement. Er braucht es nicht. Aber er will uns einbeziehen. Der gute Hirte will sich seiner Welt zuwenden durch die Mitarbeit von Unterhirten. Deshalb hatte er die Jünger ja schon mal ausgesandt, ein paar Wochen vorher. Und deshalb fragt er sie jetzt, Vers 38, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach, wie viel habt ihr? Guckt nach, kramt nach in euren Rucksäcken, in euren Schatullen, in euren Portemonnaies, wie viel habt ihr? Diese 200 Denare waren ja schon mal ins Gespräch gekommen. Und schauen Sie, hier sehen wir die Methode Jesu, wie er uns einbezieht. Was wir haben, ist niemals genug. Was wir haben, verehrte Mitchristen, ist niemals genug, um die Herausforderung zu bewältigen. Aber wir sollen es bringen. Es ist nicht genug, aber wir sollen es bringen. Und in Vers 41 dürfen die Jünger dann auch verteilen. Verstehen Sie, der Herr ist nicht an unsere Begrenzung gebunden, überhaupt nicht. Aber er packt uns bei unserer Verantwortung. Der Herr Jesus sagt nicht, also was du hast, das reicht sowieso nicht, dann kannst du es ja gleich stecken lassen. Die 5 Brot und 2 Fische sind sowieso nicht genug, also lasst sie mal eingepackt. Nein, bringt her, was ihr habt. Und Johannes 6, Vers 9 sagt uns, wo die herkommen, die 5 Brot und 2 Fische. Da sagt ein Jünger, es ist ein Kind hier. Verstehen Sie? Das ist alles, was da ist. Einfach vielleicht ein kleiner Junge, dem hatte seine Ma noch kurz bevor er losgelaufen war, weil er da auch mitgucken wollte, was nun mit Jesus war, dem hatte sie noch 5 Brote und 2 Fische, wahrscheinlich Trockenfische, irgendwie in einen Tupper reingepackt. Komm Junge, weiß nicht, wann du heute nach Hause kommst. Das war alles. So, und die Jünger fragen und der Junge sagt, ja, meine Mama hat mir was mitgegeben. Das sind die 5 Brote und die 2 Fische. Wir wissen nicht, was mit den anderen war. Vielleicht sind die so schnell aufgebrochen, dass sie nichts mit da hatten. Jedenfalls, oder sie haben das lieber für den Fall der Fälle doch nicht offen zutage treten lassen, dass sie was mit hatten. Jedenfalls, es sind diese 5 Brote und 2 Fische, die der kleine Junge als Tagesration oder das kleine Mädchen mit hatte. Das ist alles. Und Jesus sagt, bringt es her. Wir können uns ja vorstellen, wie die Jünger die Unruhe gepackt hat. Die haben gesagt, wie werden wir jetzt mit den Massen? Jesus lässt sie sich dann setzen. Die haben sich möglicherweise an die Weinvermehrung in Kana erinnert. Aber das hier war nochmal eine andere Hausnummer. Das war nochmal eine ganz andere Größenordnung. Jetzt Vers 39. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollen. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Psalm 23. Und dann betet Jesus. Er macht nochmal deutlich, wo alle gute Gabe herkommt. Und dann ist Lunchtime. Und diese Versorgung gibt es für alle, unabhängig davon, wie sie in ihrem Herzen zu Jesus stehen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, sagt die Bibel. Und er macht das nicht knickerig, Vers 42. Und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben hinterher noch 12 Körbe voller Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, eben plus Frauen, plus Kinder. Jesus gibt in Fülle. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wörtliche Übersetzung heißt, mein Becher fließt über. Die 12 Körbe fließen über. Jesus gibt in Fülle. Und jetzt stutzen wir und fragen, also Jesus, will er jetzt doch plötzlich diese Welt hier in Gottes Reich verwandeln? Hat er sich jetzt plötzlich doch entschlossen, das Sozialproblem zu lösen, das Hungerproblem zu lösen, das Flüchtlingsproblem zu lösen? Damit diese Welt jetzt endlich ohne Mühe und Last bewohnt werden kann, entdeckt Jesus jetzt da doch nochmal so eine besondere Sozialader? Ist das zeitliche Wohl der Menschen also doch gleichwertig mit ihrem ewigen Heil? Nimmt Jesus hier doch ein paar emergente Prinzipien vorweg? So haben die ihn damals verstanden. In Johannes 6, Vers 15 lesen wir, dass die ihn nachher, nachdem das gelaufen ist, im Triumphzug abholen wollen, um zum König zu machen. Wenn er in den Regierungspalast einzieht, dann ist das Nahrungsproblem gelöst. Das wäre es doch. Und Jesus entzieht sich ihnen. So haben die es verstanden. Und am nächsten Tag, Sie müssen das mal bei Johannes 6 nachlesen, es ist unglaublich. Am nächsten Tag wollen einige so weitermachen, Johannes 6, Vers 23. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nah an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, also gestern. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Ihren Magen knurrt wahrscheinlich. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hergekommen? Nach dem Motto, warum wussten wir das nicht? Und was sagt Jesus ihnen dann? Johannes 6, Vers 26, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Also jetzt wollt ihr auch noch Frühstück. Und dann fügt er hinzu, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Jesus sagt, wenn ihr nur körperliche Gesundheit wollt, wenn ihr nur soziale Hilfe wollt, wenn ihr nur wollt, dass ich eure irdischen Probleme löse, dann wollt ihr zu wenig. Was ihr wirklich braucht, ihr braucht Speise für das ewige Leben. Ihr braucht Vergebung eurer Schuld. Ihr braucht, dass ihr gerettet werdet von dem lebendigen Gott und dass ihr nicht auf ewig verloren geht und in der Sinnlosigkeit dieses Lebens und dann schließlich in der Hölle endet. Aber fragen die wahrscheinlich zurück, Jesus, wenn das gestern keine Dauerlösung war, sondern nur so eine einmalige Sonderaktion, warum hast du es überhaupt gemacht? Wenn du das nicht jeden Tag machst, was bringt uns das, dass du einmal so ein Speisungsevent dort vorführst. Wie sollen wir das einordnen? Nun, warum tat Jesus das? Er tat das einmal, um seine göttliche Macht zu beweisen, wie bei den Heilungen. Er ist der Schöpfer. Um seine unglaubliche Macht zu beweisen. Schauen Sie, niemals vorher hat es in Israel eine vergleichbare Brotvermehrung gegeben. Wir lesen von dem Propheten Elisa in 2. Könige 4, dass er mit 20 Broten 100 Männer speiste. 2. Könige 4 mit 20 Männern, mit 20 Broten 100 Männer gespeist. Jesus speist mit 5 Broten 5000 plus. Seine Macht. Und ja, Jesus hat versprochen, dass er sich ganzheitlich um uns kümmern will. Und deswegen dürfen und sollen wir ihm ja kommen mit der Bitte um das tägliche Brot, siehe das Vaterunser. Und Jesus sagt mal, wenn einer seinen Vater um einen Fisch bittet, wird ihm kein Stein dafür geben. Ja, wir dürfen Jesus um die nötigen Finanzen für unsere Immobilie, die wir jetzt bald brauchen, bitten. Und du darfst Jesus um einen Arbeitsplatz bitten. Und wir dürfen ihn um Hilfe in Krankheitsnot bitten. Wir haben in den letzten Wochen ein junges Ehepaar im Siegerland gewissermaßen aus der Ferne begleitet, die immer wieder Mails geschrieben haben, weil die junge Frau plötzlich an Krebs erkrankt ist und Eierstockkrebs hatte und große Not, große Sorge plötzlich. Und sie haben gesagt, betet mit für uns. Und viele Menschen haben wirklich den Herrn angefleht und sie sind gut durch diese Zeit bewahrt worden und haben jetzt wieder eine ganz andere Perspektive. Das dürfen wir. Wir dürfen Jesus sogar um Kleinigkeiten wie einen verlorenen Schlüssel und einen verstauchten Finger bitten. Spurgeon hat es mal gesagt, der große Prediger, es ist für einen Vater nichts Kleines in dem, was sein Kind betritt, ob du wegen eines verstauchten Fingers, eines verlorenen Schlüssels oder eines bösen Wortes ihn bittest, das dich gerade eben verletzt hat. Aber Jesus hat nirgendwo versprochen, dass er alle Hindernisse aus unserem Weg räumt. Jesus hat nirgendwo versprochen, dass er immer uns das gibt, was wir wünschen. Dass er uns immer gesund macht, dass er uns immer äußerlich satt macht, dass er uns immer in absehbarer Zeit den Arbeitsplatz gibt. Das hat er nirgendwo versprochen. Warum? Weil wir unsere Situation oft eben nicht überblicken. Und weil wir gar nicht immer wissen, was wirklich das Beste für uns ist. Er hat nur versprochen, dass er uns nicht loslässt. Dass er uns da durchträgt, durch Gesundheit und Krankheit, durch Armut und Reichtum. Er kümmert sich. Das hat er versprochen. Und das hat er auch gezeigt. Mit dieser wundersamen Brotvermehrung. Also seine Macht, seine Fürsorge, aber noch viel wichtiger als eine andere Hilfe. Und diese Hilfe ist garantiert. Und diese Hilfe gibt Jesus allen, die sich dringend an ihn wenden. Er zeigt durch diese Brotvermehrung auch, dass er uns ewiges Leben schenken will. Das sagt er ja den Leuten dann, ihr braucht das Brot, das ins ewige Leben euch bringt. Und dafür sollte vor allem diese Brotvermehrung ein Hinweis sein, eine Beglaubigung. Jesus hat nicht nur die Macht, meinen körperlichen Hunger zu stillen, sondern auch meinen viel größeren Bedarf nach ewigem Leben, nach Rettung. Und deswegen hat ja Jesus dieses kritische Gespräch am Morgen nach der Brotvermehrung genutzt in Johannes 6, um nochmal die entscheidende Botschaft der Brotvermehrung auf den Punkt zu bringen. Und wenn Sie eine Zusammenfassung dieser Botschaft suchen, finden Sie die in Johannes 6, Vers 35. Da sagt der Jesus, Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Nach Sündenvergebung, nach ewigem Leben, nach Geborgenheit bei Gott. Das ist die Hauptbotschaft und das ist das vierte, was wir hier sehen, dass der große Hirte uns gibt. Ruhe, Wahrheit, leibliche Versorgung und viertens und letztens sich selbst. Er gibt sich selbst. Das ist das Entscheidende. Und das sagen wir hier schon in unserem Vers 34, Markus 6. Er nimmt sich selbst, diese Menschen gewissermaßen vor und sagt, ich bin jetzt für uns da, euch da und ich wende mich euch zu. Ich erbarme mich über euch. Und diese Selbsthingabe hat der Hirte für seine Schafe dann sehr konkret gemacht. Auch das steht in Johannes 10, Vers 11. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das Wichtigste, was der gute Hirte tut. Nicht, dass er uns Brot vermehrt, sondern dass er sein Leben für die Schafe lässt. Das heißt, dass er an diesem Kreuz von Golgatha stirbt und genau sagt, warum er dort stirbt. Um stellvertretend die Strafe zu tragen und auf sich zu nehmen, die Sie und die ich verdient hätten für unsere Schuld vor Gott, für unsere Arroganz gegenüber Gott, für unseren Unglauben gegenüber Gott, für unser selber unser Gott sein wollen, wofür wir zu Recht von Gott auf ewig verurteilt gehört hätten, weil Gott heilig und gerecht ist. Und darum brauchen wir den guten Hirten. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er kommt, um zu sterben, um unsere Schuld zu tragen und um dann in der Auferstehung machtvoll zu beglaubigen, dass das jetzt gilt und dass alle, die ihn anrufen, gerettet werden. Und darum ist Jesus der Einzige, der deinen Lebenshunger wirklich stillen kann. Er ist das wahre Brot vom Himmel. Und darum lasst uns den Menschen in der Postmoderne genau das auch sagen, wie es die Menschen in Israel hören mussten. Ja, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was die tiefste Quelle deines Hungers ist. Nämlich, dass dein Leben fern ist von dem, der es dir geschenkt hat. Dass du in einer total gestörten, durch dich selbst schuldhaft gestörten Beziehung zu deinem Schöpfer lebst. Und deswegen wirst du keine Chance haben. Du wirst weder Chance haben, deinen Hunger zu stillen, noch wirst du eine Chance haben, dass dein Leben gut ausgeht. Aber es gibt den guten Hirten und der gute Hirte gibt sich selbst für dich. Er gibt sein Leben für die Schafe. Ernesto Cardenal hat das so ausgedrückt, die Not der Menschen. Er hat ja viel Problematisches geschrieben, aber hier an dieser Stelle wirklich sehr gut erfasst, wie viele Menschen ihre Not erleben. Er sagt, alle Menschen werden mit einem verwundeten Herzen und einem unstillbaren Durst geboren. Und der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug. Aber er wünscht dann immer mehr und mehr. Er denkt, mit einem Häuschen, einem Wagen, einer netten Frau wäre er zufrieden. Und dann geht er doch immer wieder mit der gleichen Unruhe nach Hause. Die irdischen Freuden bleiben immer am Äußeren hängen. Sie verschlimmern höchstens den Durst. Es ist, als ob wir uns mit einer Nahrung satt essen wollen, die nichts hergibt. Oder uns mit einem Wein betrinken, der nicht trunken macht. Die Nahrung füllt uns zwar, aber unser innerster Hunger wird nicht gestillt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Das ist die Not von uns Menschen. Und deshalb war die Hauptaufgabe der Jünger in den Jahren, die dann folgen sollten, nach der Auferstehung, das Lebensbrot auszuteilen. An diesem Nachmittag haben sie das Fladenbrot ausgeteilt. Und in der Zukunft sollten sie das Lebensbrot austeilen, sollten den Menschen sagen, der gute Hirte ist gekommen. Er hat den Tod besiegt. Und er will dein persönlicher guter Hirte werden. Und dann erst wird Psalm 23 vollendet. Dann erst hast du diese Gewissheit und Sicherheit. Und wenn ich auch wanderte im Tal des Todes, wenn es auch durch die tiefsten Tiefen geht, fürchte ich kein Unglück. Auch wenn mir manchmal bang ums Herz wird. Aber ich darf mich trotzdem bewahrt wissen, denn du bist bei mir. Und dann heißt es am Ende, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich werde immer in der Geborgenheit der Hürde des guten Hirten geborgen sein. Das ist das große Ziel, das der gute Hirte mit dir vorhat. Und darum entscheidet sich dein Leben allein daran, ob du zu seiner Herde gehörst oder nicht. Allein daran entscheidet sich dein Leben, egal was sonst immer noch du für Entscheidungen triffst. Egal wie erfolgreich oder wenig erfolgreich dein Leben verlaufen mag, wie alt oder wie jung du sterben wirst, ob 500 Leute an deinem Grab stehen werden oder nur der Friedhofsgärtner. Daran entscheidet sich nicht dein Leben, sondern dein Leben entscheidet sich allein daran, ob du das Schaf des guten Hirten wirst, ob du nach Hause kommst zu dem, der dich mehr liebt als jeder andere. Ob du Vergebung deiner Schuld bekommst und ob du aus Überzeugung sagen kannst, ja, Jesus ist mein guter Hirte. Darum hat Jesus an diesem erschöpfenden Tag in Galiläa die 5000 plus gespeist. Das war das Hauptziel gewesen, dass einige von denen erkennen und verstehen, ich brauche den guten Hirten Jesus. Und mein Leben entscheidet sich daran, ob ich auf ewig nach Hause komme. Und wie ist es mit deinem Leben? Der Weg zu diesem guten Hirten ist ein einziges Gebet. Der gute Hirte ist seit seiner Auferstehung und seitdem er in Gottes ewige Welt zurückgegangen ist, für jeden Menschen ansprechbar in jeder Sekunde. Und er wartet darauf, er fordert dich geradezu auf, dass du ihn anrufst und endlich zugibst, dass du ihn brauchst. Ich schließe mit einem der bekanntesten christlichen Kinderlieder, die genau diese Wahrheit vom guten Hirten, das genau diese Wahrheit vom guten Hirten besingt. Aber dieses Lied ist mehr als ein naives Kinderlied. Dieses Lied ist das Bekenntnis jedes einzelnen Schafes, das den Weg zum guten Hirten gesucht hat und das darum weiß, mein Leben ist bei ihm sicher und geborgen. Und zwar auf ewig. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei seinem Namen nennt, bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab gehe ich ein und aus und hab unaussprechlich grüne Weide, dass ich keinen Hunger leide. Und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnenquell hin. Sollte ich denn nicht fröhlich sein, da ich sein bin und er mein? Denn nach diesen Erdentagen werde ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du wirklich der gute Hirte bist. Und dass das, was du damals in Galiläa an diesem besonderen Nachmittag gesagt und getan und bewiesen hast, dass das auch auf uns zielte. Dass auch wir darin erkennen dürfen, dass du der wahre gute Hirte bist, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Und wir wollen dir dafür danken, dass wir deine Schafe sein dürfen, dass du dich um uns kümmerst, Herr. Und dass deine Fürsorge wirklich alle Bereiche unseres Lebens einschließt. Herr, du hast nicht versprochen, dass du alle unsere Wünsche erfüllen wirst, aber du hast versprochen, dass du uns niemals allein lässt. Und dass du immer nur das mit uns machst und das uns gibst, was gut ist. Vor allem aber danken wir dir dafür, dass du uns das ewige Leben geschenkt hast. Allen, die an dich glauben, dass sie nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, für die Menschen, die noch nicht zu deiner Herde gehören, die jetzt vielleicht auch diese Predigt hören und das von sich nicht mit Gewissheit sagen können, in des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß, die vielleicht noch am Zweifeln sind, die noch Angst davor haben, diesen letzten entscheidenden Schritt zu dir hinzugehen. Bitte gib, dass sie erkennen, dass du es nur gut mit uns meinst und dass du absolut verlässlich bist. Der gute Hirte hat sein Leben für die Schafe gegeben. Dafür wollen wir dich ewig ehren und anbeten. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.